Auch ich möchte euch herzlich grüßen, die ihr vor Ort seid und mit mir diesen Gottesdienst hier gestalten dürft. All die, die ihr zu Hause seid, an all den Orten, wo auch immer das heute ist. Ich freue mich und bin ja dankbar, dass wir in dieser Art und Weise verbunden sind, wie Markus uns da heute schon hineingenommen hat. Wir feiern heute gemeinsam den Geburtstag, die Menschwerdung Jesu, die Menschwerdung Gottes, und Gott wird Mensch. Wir haben das gehört in dem Lied, wir haben das gehört in der Ansage. Das ist was wir gemeinsam feiern. Und auch wenn wir wissen, dass es wahrscheinlich nicht am 24. Dezember stattgefunden hat, ist das nicht das, um was es geht. Es ist nicht der Tag, das Datum, das für uns wichtig ist, sondern die Tatsache und an sich selbst, dass wir ganz bewusst daran denken, dass bewusst auch als Gemeinde und als Kinder Gottes das feiern und uns darüber freuen, dass es diesen Tag gab, dass Gott Mensch wurde. Und das einzige Schlechte an diesem Tag, den wir heute feiern, ist, dass wir nur einmal im Jahr ihn feiern. So, wir jeden Tag im ganzen Jahr daran denken und sich daran erfreuen, das ist herrlich. Auch im Wissen und im Glauben, dass auf der ganzen Welt wird in diesen Tagen Weihnachten gefeiert und dass nicht alle wirklich auch verstehen und auch nicht alle begreifen, was wir da feiern, an was wir glauben. Und liebe Geschwister, es ist allzu verständlich, wie können Sie das feiern und das bewusst begehen, wenn Sie das nicht sehen? Wie können Sie das glauben, wenn Sie das nicht erkennen, was wir eigentlich erkennen dürfen, was wir eigentlich feiern und was in uns die große Freude auslöst, was wirklich in dieser einen geweihten Nacht wirklich passierte? So, wenn man das nicht sehen kann, wenn man das nicht verstehen kann, wie soll man das auch in rechte Weise auch feiern und begehen? Aber ich hoffe und ich bin mir sicher, wir wissen das, oder? Wir glauben das. Wir verstehen das, was in dieser einen besonderen, geweihten Nacht stattgefunden hat, was passiert ist. Gott wurde Mensch. Und diese Botschaft ist letztendlich für uns ja nicht neu. Jedes Jahr aufs Neue begehen wir das, aber das ist eine alte Botschaft. Und trotzdem und immer wieder aufs Neue erwärmt sie unser Herz und macht in uns diese große Freude breit. Und ich habe gedacht, es verhält sich das eben, so ähnlich wie, also, es gibt Zeiten, in denen wir sehr gerne etwas Neues erleben wollen. Es gibt Zeiten, in denen wir auch etwas gerne was Neues essen. So, wir wollen dann auch mal was anderes essen. Was Neues riechen, was Neues erleben, was Neues sehen. Aber es gibt so Zeiten, dann wollen wir nichts Neues, oder? Es gibt so Zeiten, ich will dann nicht was Neues essen. Ich will das Altbekannte essen. Ich will das eine leckere Essen, was ich so sehr mag. Ich will das eine Lied singen, das ich so mag, das ich schon so lange kenne. Ich will das eine riechen, das eine sehen, das Alte, das, was in mir durch das Essen, Sehen, Riechen, Schmecken, Erleben, die Gefühle wieder hervorbringen. Ich saß gerade hier und direkt neben dem Tannenbaum und dann kommt dieser Duft in meine Nase, den ich schon seit klein aufgerochen habe. Mit diesem Duft verbinde ich Geschenke. Weil alle Geschenke lagen immer unter dem Tannenbaum. Und sobald ich das rieche, kommen in mir all diese Erinnerungen hoch. Und ich will nicht an etwas Neues, ich will dieses Alte. Und genauso verhält sich das auch mit dieser alten Botschaft, mit dieser Botschaft von Weihnachten. Es ist nichts Neues. Und auch wenn wir heute darüber nachdenken, reden, wir werden nichts Neues entdecken, was wir nicht schon wissen, sehen und glauben. Sondern es ist etwas, was in uns, wenn wir das wieder schmecken, wenn wir das in gewisser Weise wieder sehen, wieder riechen, in geistlicher Weise, dann ruft es in uns genau das wieder vor, was wahrscheinlich der Braten zu Hause bei euch oder der Tannenduft, die Lichter und all das, was es mit euch macht. So diese Weihnachtsbotschaft, sie ruft in uns diese herrliche Erinnerung an diese herrliche Wahrheit und mit dieser herrlichen Erinnerung kommt Freude in unser Herz. Doch es ist gut und es ist wichtig, dass es gerade diese Weihnachtsbotschaft in uns diese Freude hervorruft und nicht irgendwas anderes. Also wenn es nur eben bei den Trutern oder bei der Gänse oder was auch immer, manche essen ja heute Seidenwürstle mit Kartoffelsalat, ich weiß es nicht, was auch immer es sein ist, was in euch die Freude auf diesen Tag war. Ich hoffe, dass die wahre Freude und das, was euch wirklich erfüllt, das ist diese Botschaft von Weihnachten. das, was wir darunter verstehen. Denn vieles ist in dieser Welt, was mit Weihnachten gleichgesetzt wird. Und in der letzten Weihnachtspredigt vor einem Jahr habe ich euch versucht aufzuzeigen, dass die Welt etwas anderes feiert wie wir. Das ist ein anderes Weihnachten, was wir feiern als Weihnachten, was wir als Weihnachten verstehen. Aber die Welt hat auch eine Theologie von Weihnachten. Hat die Welt auch. Und wir müssen darauf Acht geben, dass wir das nicht vermischen. Und dass wir auch genau prüfen, was ist, was unser Herz so erfreut? Was ist es, was wir so gerne riechen? Was ist es, was wir so gerne schmecken? Darf ich euch eine ganz kurze Skizze nur von der Theologie der Welt von Weihnachten geben? Nur etwas Kleines, ein kleiner Einblick, damit wir da prüfen und schauen, dass wir diese Dinge nicht vermischen. Die Welt kennt auch einen Mann. Die Welt kennt auch einen Mann von einer geweihten Nacht. Und wir Deutschen kennen ihn unter den Weihnachtsmann. Ja? Es ist ein Mann von der geweihten Nacht. Ich glaube, in Russland nennt man ihn Ded Moroz. Ist das richtig? Auf Deutsch übersetzt Väterchen Frost. Ich glaube, die Amerikaner nennen ihn Santa Claus. Ja? Es gibt in verschiedenen Ländern verschiedene Bezeichnungen von diesem einen mysteriösen Mann. Den eigentlich wirklich keiner so kennt. Man weiß nicht, woher er kommt, man weiß nicht, wo er eigentlich ist, aber man weiß, er ist da. Keiner hat ihn wirklich gesehen, diesen Weihnachtsmann. Keiner hat ihn wirklich gesehen. Manche Kinder haben versucht, wach zu bleiben und ihn dann zu erwischen, wenn er die Geschenke dann durch den Schornstein oder wo auch immer, wie auch er immer nach Hause bringt. So dieser mysteriöse Mann, den keiner gesehen hat, man vermutet, der hat einen weißen Bart und ich glaube, es hat Coca-Cola auch einen roten Mantel. Ich weiß nicht, ab wann, Ded Moroz hat einen blauen, soweit ich weiß, so, aber ab dann ungefähr hat er einen weißen Mantel bekommen und einen weißen Bart. Der Ort, an dem er lebt, hat auch noch keiner gefunden. Niemand konnte da irgendwie hinreisen, auch wenn es heißt, irgendwo Nordpol, glaube ich, sollte sein, aber niemand hat ihn dort gefunden. Aber man findet ihn nicht. Und trotzdem ist dieser mysteriöse Mann, der ist irgendwie omnipräsent. Er kann zum Beispiel in einer Nacht auf der ganzen Welt sein. Er kann überall sein und in jedes Haus besuchen und jedes Kind erreichen, nur in einer Nacht auf der ganzen Welt. Also ist er omnipräsent, also allgegenwärtig. Er ist aber nicht nur allgegenwärtig, er ist auch allwissend. Denn er weiß von jedem Menschen, von jedem Kind, was er sich gerne wünscht. Er kennt die Wünsche. Das heißt, er kennt die Herzen. Und er hat ein großes Anliegen, natürlich diese Wünsche und diese Herzen zu erfüllen und Freude zu bringen den Menschen. Und weil er das ganz genau weiß, hat er ganz viele Helfer, ganz mysteriöse Helfer, so Wesen, die in der Lage sind, ihm dabei zu helfen, die Welt mit Freude zu erfüllen und die ganzen Geschenke vorzubereiten. So dieser eine Mann. Und er schafft es dann, auf der ganzen Welt an einem ganz bestimmten Tag die ganze Welt zu bereisen und jedem das Geschenk zu geben. Aber dieser Mann, der kennt wirklich die Herzen und der weiß, ob jemand gut oder nicht gut ist, ob jemand lieb oder brav oder böse war. Und eigentlich schenkt er nur den Lieben etwas. Eigentlich nur die so immer so brav waren, die kriegen dann Geschenke. Die böse waren, die kriegen keine Geschenke. Aber wenn es drauf ankommt, also wenn dieser eine Mann, der Weihnachtsmann, der Mann von der geweihten Nacht kommt und seine Geschenke bringt, bekommt doch irgendwie alle was, oder? Dann, das heißt, dieser Weihnachtsmann ist ein Allversöhner. Denn er gibt jedem, egal ob böse oder nicht böse, jeder bekommt irgendwas. Und ich könnte jetzt die Liste fortführen und euch noch mehr über diesen einen Weihnachtsmann erzählen, von dem habt ihr schon mal gehört. Wahrscheinlich nicht getroffen, zumindest nicht so. Vielleicht in einem Weihnachts-Einkaufsmarkt oder so, auf einem Stuhl. Vielleicht musste ich sogar auf seinem Schoß mal sitzen und habe dann geheult und geschrien, weil ihr Angst hattet. Liebe Geschwister, was ich euch damit sagen möchte, ich möchte euch sagen, dass die Welt auch eine Theologie hat. Die hat auch einen geweihten Mann, einen Mann von einer bestimmten Weihnacht. Sie hat einen und da verbirgt sich ein ganzes theologisches System. Ich will an dieser Stelle jetzt, gut, dass heute keine Kinder da sind, ich möchte euch nicht Weihnachten rauben. Die Amerikaner, die haben so einen, der heißt Grinch, glaube ich, so ein grünes Wesen. Das ist die Weihnachten verdirbt. Ich möchte kein russlandsdeutscher Grinch sein, der euch die Weihnachten verdirbt. Aber ich möchte euch sagen, dass wir einfach prüfen müssen, und was ist Weihnachten wirklich und was ist die Theologie von Weihnachten, dass wir das, was in unseren Herzen wirklich große Freude weckt, wirklich auch das ist, was Weihnachten ausmacht. Auch selbst wenn, ich vermute, niemand glaubt so wirklich an den Weihnachtsmann. Ich muss gestehen, bis zum langen Zeitpunkt meines Lebens habe ich das getan. Und ich habe auch ehrlich gesagt, als ich noch sehr unwissend war, versucht, auch meinen Kindern irgendwie das beizubringen. Sagt, ich bringe euch keine Geschenke. Welche Eltern haben das nicht mal gemacht? Sagt, ja, der Weihnachtsmann bringt dir Geschenke. Aber du musst lieb sein. Ich vermute, die Eltern machen das nur aus einem Grund. Sie wollen über die stressige Weihnachtszeit die Kinder irgendwie ruhig kriegen. Wenigstens ein Druckmittel in dieser Zeit, sie in der Hand zu haben, zu sagen, wenn du lieb bist oder wenn ihr lieb seid, dann gibt es Geschenke, wenn nicht, gibt es keine Geschenke. Und dann bemühen sich die Kinder natürlich, bis zum 24. lieb zu sein, oder? Und in gewisser Weise, wer hat das nicht schon mal gemacht? Wer hat das nicht selbst erlebt? Ich kann mich erinnern, ohne wirklich jetzt, nicht im wirklichen Glauben, zumindest nicht von meinen Eltern, aber ich weiß, wir sind zu einem, den Weihnachtsgottesdienst hingefahren, als wir zurückgefahren sind, haben meine Eltern gesagt, und wer war brav, wer war nicht brav? Und ich sitze da und denke, nein, ich war nicht brav. Ich weiß, ich war nie brav. Zumindest ich dachte es so. Und ich dachte, oh nein, keine Geschenke. Und dann kommen wir rein, es ist dunkel, nur der Weihnachtsbaum leuchtet und alles voller Geschenke. Mein Herz hüpft und ich renne hin und schnapp mir das Geschenk. Dabei war es von meinem Bruder. Das sind herrliche Momente und gewisserweise findet das auch bei uns immer wieder diese Übernahme von diesem einen mysteriösen Mann, der die Geschenke bringt, den wir nicht bringen. Meine Kinder sind nicht so schnell drauf, also haben das nicht lange geglaubt, ihre Tante sofort erkannt, die da verkleidet war. Was ich euch damit aber sagen möchte ist, es dahinter steckt, auch wenn man sich darüber sich lustig machen kann, auch wenn es ein bisschen witzig ist oder auch selbst wenn wir all das in irgendeiner Weise mal gebraucht, gelebt, gesagt, getan haben, dahinter versteckt sich eine Theologie und zwar eine weltliche Theologie von Weihnachten. Und wisst ihr was, hier gibt es eben, es gibt einen Mann, der die Wünsche und der Menschen erfüllen möchte, sollte, der Frieden und Freude bringen soll und der aber dem gibt, der lieb ist, und den bestraft, der böse ist. Das ist eine Theologie. Und das ist nicht Weihnachten. Das ist nicht Weihnachten. Denn die biblische Theologie ist eine andere. Und die biblische Theologie, wir bekommen ein Geschenk. Und wir bekommen alle ein Geschenk. Und nicht, weil Gott ein allversöhner Gott ist, sondern wir bekommen es aus Gnade. Wir kriegen ein Geschenk aus Gnade. Das ist die biblische Theologie von Weihnachten. Wir bekommen ein Geschenk aus Gnade. Eine persönliche kurze Anmerkung noch. Eine persönliche Anmerkung. In einem Ferienurlaub bei meiner Tante, bei meinem Onkel. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir abends da saßen und sie mir die Illusion genommen haben, es gibt keinen Weihnachtsmann. War ich sauer auf die, als ich ihm gesagt habe, Willi, das glaubst du doch nicht wirklich. Aber je länger ich darüber nachdachte, so was sie da sagten, umso mehr macht es Sinn. Jetzt verstand ich, warum mein Vater als letztes in ein Auto eingestiegen ist, bevor wir losgefahren sind. Jetzt hat es Sinn gemacht, warum? Denn er musste die Geschenke unter den Tannenbaum legen. Alles begann dann Sinn zu machen für mich. Und ich muss ehrlich sagen, nachhinein bin ich sehr dankbar meiner Tante und meinem Onkel, die mich da rausgeholt haben, aus einem wirklich in einem Aberglauben. Und ich möchte niemanden hier die Weihnachten schlecht machen oder euch die Weihnachten wegnehmen. Im Gegenteil, möchte ich euch einen geistlichen Gefallen tun und euch daran erinnern, was die biblische Theologie von Weihnachten ist. Und ich möchte das anhand des Johannesevangeliums tun. Markus hat uns schon in die ersten Verse hineingenommen. Im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 13 hat er gelesen. Und die führen uns hinein in die Verse, mit denen ich euch mit heute anschauen möchte. Und von daher ich euch an die biblische Theologie von Weihnacht erinnern möchte. Das, was unser Herz wirklich erfreuen sollte und was wirklich Freude in unser Herz bringen soll, sind die Verse 14 bis 18. Doch bevor ich sie euch lese, wir leben wirklich, und das ist einfach der Blick jetzt in den Raum. Ich habe mich noch gestern im geistigen Auge vor vielen, vielen Menschen sehen, habe predigen und überlegt, wie wird das werden, mit Abstand und allem drum und dran. Und heute sitzen wir da so in dieser Art und Weise. Ihr sitzt zu Hause und wir begehen auf eine ganz andere Art und Weise im Jahr 2020 Weihnachten. Ohne so viele Dinge, die wir kennen, ohne so viele Dinge, die wir lieben und vielleicht auch mögen. Diese Weihnachten ist einfach Weihnachten ohne, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich denke, das passt so gut auf das Johannesevangelium. Weil dieses Johannesevangelium malt uns Weihnachten vor Augen ohne. Und zwar, wisst ihr, ohne Maria und Josef. Es zeigt uns ein Weihnachten ohne Esel und die Schafe, ohne die Hirten und die Engel, ohne die Weisen aus dem Morgenland, ohne Herodes, ohne. All diese Dinge, die wir eigentlich von Weihnachten oder von der Weihnachtsgeschichte kennen, die finden wir im Johannesevangelium nicht. Aber es spricht über Weihnachten. Und es ist auch Weihnachten. Und wir haben eine Weihnachtsgeschichte im Johannesevangelium. Aber sie ist so passend für unsere Zeit, denn es ist Weihnachten ohne. Es passt so hinein. Warum? Es beschränkt sich, wie Markus schon gesagt hat, es beschränkt sich und bringt es auf einen Punkt. Um was geht's eigentlich? Was ist eigentlich ein Weihnachten? Denn ob die jetzt Maria, Josef, Engel und Esel und die Krippe und die Hirten und die Engelschöre und die Sterne und der Stern und die Weisen und all das, was wir kennen, das sind alles nur Randfiguren. Das ist in gewisser Weise ein Rahmen, das ein Bild malt, und im Zentrum ist die Botschaft: Gott wird Mensch. Das ist eigentlich Weihnachten. Gott wird Mensch. Und das ist die Theologie, das ist die Perspektive von Weihnachten. Darum geht es um Weihnachten. Gott wird Mensch. Und warum Gott Mensch wird. Und ich möchte euch vorlesen, ab Kapitel 1, ab Vers 14, was ist eigentlich die Bedeutung von Weihnachten? Was hat es damit auf sich, dass Gott Mensch wird? Warum musste Gott Mensch werden? Was hat es damit auf sich? Ich lese ab Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist von mir gewesen, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Das ist die biblische Theologie von Weihnachten. Hier zeigt uns Johannes, was geschah in der sogenannten geweihten Nacht. Und wisst ihr was? Hier finden wir auch einen Mann. In der geweihten Mann. Es gibt einen Mann. Zuerst ist ein Kind, dann wächst er heran und ist ein Mann. Und dieser Mann ist kein anderer als Gott selbst. Johannes fasst die ganze Weihnachtsgeschichte in diesen einen Satz zusammen: Und das Wort wurde Fleisch. Letztendlich ist das die ganze Weihnachtsgeschichte in diesem Satz. Und das Wort wurde Fleisch. Das ist Weihnachten. Interessanter aber Weise, auf was für eine Art und Weise er das formuliert. Und wieso schreibt er, das Wort wurde Fleisch? Er tut das, weil er uns zeigen möchte, wer Jesus Christus ist. Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieses Kind an Weihnachten? Wer ist das? Und er beginnt darum so, wie wir es gerade gelesen haben, Kapitel 1, Vers 1. Und er spricht von diesem Wort. Er stellt dieses Wort vor und er sagt, dass dieses Wort niemand anders ist als Gott selbst. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist die Aussage. Das Wort, das Fleisch wird, ist schon immer gewesen, und zwar auch im Anfang gewesen. Ich weiß nicht, ob das euch irritiert, das heißt nicht am Anfang, sondern im Anfang. Es ist ein Hinweis darauf und ein wichtiger Hinweis, dass das Wort schon vor dem Anfang auch da war. Sondern als der Anfang begann, nämlich der Anfang der Schöpfung, war das Wort schon da. Denn durch dieses Wort wurde alles geschaffen. Und dieses Wort war in diesem Anfang, der dann begann, und alles zu werden, da war das Wort schon da. Und Johannes macht deutlich, dieses Wort war bei Gott. Das heißt, es ist Koexistenz, es existiert neben Gott. Und zugleich ist es aber auch Gott. Es war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses war im Anfang bei Gott. Und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Also dieses Wort ist das Schöpfungswort. Dieses Wort ist der Schöpfer Gott. Die Parallele und die Anspielung ist sehr deutlich, wenn die Bibel beginnt genau damit, dass Gott im Anfang, dadurch, dass er sprach, alles geschaffen hatte. Die Welt geschaffen hatte, die Schöpfung gemacht hat, den Menschen gemacht hat. Es ist der Schöpfer Gott. Und damit macht Johannes deutlich, wer wird da Fleisch, wer wird Mensch? Und er redet von, es ist das Wort. Und dieses Wort ist Gott selbst. Und ich möchte euch das so vorlesen. Im Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott. Und Jesus war Gott. Jesus war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch Jesus. Und ohne Jesus wurde auch nicht eines, das geworden ist. In Jesus war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht, also Jesus, scheint in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Nicht erfasst. So, wir beginnen, die Weihnachtsgeschichte ist deswegen so erstaunlich und deswegen so großartig und deswegen so wichtig, weil Johannes erstaunt darüber, Gott wird Mensch. Das ewige Wort, der ewige Logos wird Mensch. Und was ist das Erstaunliche oder warum ist das? Johannes erklärt es spät und sagt, die Finsternis kann dieses Licht nicht sehen, die Finsternis kann dieses Wort nicht sehen. Die Menschen können Gott nicht sehen, die Menschen können Gott nicht erkennen. Sie sind nicht in der Lage, Gott zu begreifen. Das Herrliche, das Erstaunliche an Weihnachten ist Folgendes. Das Wort wird Fleisch, bedeutet Folgendes. Gott macht sich erkennbar. Der ewige Schöpfer Gott macht sich erkennbar. Er ist kein Weihnachtsmann, den man nie sehen kann. Es ist keiner irgendwo, den man nicht finden kann. Es ist jemand, der sich sichtbar macht. Das ist die biblische Theologie von Weihnachten. Gott macht sich erkennbar. Man muss nicht nachts warten und gucken und hoffen, dass er im Schornstein vielleicht vorbeikommt. Gott selbst, der ewige Gott, über den Menschen spekulieren und überlegen, wer er wohl sei, dieser Schöpfer Gott macht sich uns erkennbar. Er zeigt sich den Menschen. Und zwar in einer Art und Weise, wie sie sehen können. In einer Art und Weise, wie sie wahrnehmen können. Er zeigt sich ihnen in ihrer Gestalt. Johannes sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es wurde Fleisch. Und mit diesem Fleisch bezeichnet das unseren Körper. Können übersetzen und Jesus wurde Mensch. Er nahm die gleiche Knechtsgestalt in Philipper Kapitel 2. Er nahm unsere Gestalt an und als erstes, um sich uns zu offenbaren. Johannes sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Eigentlich heißt es und zeltete unter uns. Dieser Begriff des Zeltens ist sehr interessant. Es gibt zwei Aspekte darüber. Und ich möchte mich da aufs Wesentliche da beschränken heute. Im 2. Korinther Kapitel 5 schreibt Paulus über seine Sehnsucht, dass er eigentlich lieber bei Gott sein möchte. Und er redet darüber, dass er gerne außerhalb von diesem irdischen Zelt sein würde und lieber bei Gott sein möchte. Er redet von seinem Fleisch, von seinem Körper und bezeichnet das als ein Zelt. Sagt, in dem wohnen wir. In dieser Welt haben wir ein Zelt, in dem wir wohnen. Und er redet von unserem Fleisch. Und er sagt, dann werden wir aber verwandelt werden und wir bekommen ein neues Haus, nicht nur ein Zelt, ein neues Haus, und dann werden wir darin wohnen. So ist der erste Aspekt, von dem Johannes hier spricht, ist, dass wenn er sagt, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Gott hat eine Gestalt angenommen, in dem er wohnt. Und das ist die Gestalt des menschlichen Körpers. Das ist ein Zelt. Der zweite Aspekt ist aber auch, Gott wurde Mensch, um sich zu offenbaren. Und wenn Johannes sagt, dass er das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns, dann haben wir eine sehr eindeutige Anspielung auf das Zelt der Begegnung im Alten Testament. Und das ist jetzt sehr wichtig. Als die Menschen Gott begegnen wollten, ihn sehen und hören wollten, das erste Mal, als sie ihn begegneten, begegnen sie am Sinai. Und als die Herrlichkeit Gottes kam, ertrugen sie nicht seine Gegenwart. Die Heiligkeit Gottes, die war so groß und sie waren so Sünde, sie konnten nicht seine Gegenwart bleiben. Also machte Gott ihnen ein Zelt der Begegnung. Und in diesem Zelt sollten sie Gott begegnen können. Warum? Er hat ihnen viele Dinge eingeführt, die notwendig waren. Ein Opfer musste stattfinden für die Schuld und Sünde musste erwirkt werden. Viele Dinge mussten stattfinden, damit der Mensch Gott begegnen konnte und ohne zu sterben. Und dazu brauchte es ein Zelt. Wenn es hier heißt, und das Wort wurde Fleisch, dieses Wort, das ewige Wort Gottes, das Wort Gottes, Gott selbst wird Fleisch, dann hat es einen Grund, um bei uns zu zelten, damit wir ihm begegnen können. Und der Grund ist, ihn erkennen, damit wir ihn erkennen können. Johannes staunt über diese Tatsache. Für ihn ist das das Größte überhaupt. Wenn ihr das erste Johannesbrief mit mir aufschlagt, den ersten Johannesbrief, dann werdet ihr finden, dass er als seine Briefe schrieb, drei an der Anzahl, dass er sie genauso begann in den ersten Brief. Kapitel 1 im ersten Johannes, ab Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gesehen, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei Gott, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Johannes sagt, ich schreibe euch, damit ihr die gleiche Freude habt, die ich habe. Wisst ihr, was seine Freude war? Wir haben Gott gesehen. Und Johannes schreibt, wir haben betastet. Wir haben es gehört, wir haben es gesehen. Ja, wir haben sogar Gott betastet. Und er kann es nicht fassen. Er sagt, diese Freude, ich möchte euch schreiben, damit ihr die gleiche Freude habt wie ich. Das ist Weihnachtsfreude. Von der redet er. Und so beginnt er das Johannesevangelium, wenn er sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Das Erstaunliche an Weihnachten, das Herrliche an Weihnachten, die Botschaft, die biblische Theologie von Weihnachten ist die, Gott macht sich sichtbar und zeigt seine Herrlichkeit. Gott offenbart sich in Jesus Christus und sagt, wie er ist. Er sagt, ich mach mich erkennbar. Ihr müsst über mich nicht mehr spekulieren. Ihr müsst nicht mehr über mich rätseln, wie ich bin. Ich werde euch gleich zeigen, dass selbst bis dahin Gottes Herrlichkeit nur begrenzt immer wahrgenommen werden konnte. Und nur der Teil, wo wir nur Furcht hatten. Gott offenbart sich in einer Weise, dass man seine Herrlichkeit anschauen kann. Wer kann Gott schauen und am Leben bleiben? Wer? Wer kann Gott schauen? Niemand hat Gott je gesehen. Das ist das Zeugnis der Schrift. Niemand hat Gott je gesehen. Jetzt macht sich Gott sichtbar. Willst du Gott schauen? Willst du Gott erkennen, wie er ist? Gott sagt, ich mache mich sichtbar. Ich zeige dir, wer ich bin. Ich offenbare mich dir. Du willst mich erkennen? Du wirst wissen, wie ich bin? Ich zeige mich dir. Das ist, was Weihnachten ausmacht. Und Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Von was für einer Herrlichkeit redet er? von was ist die Herrlichkeit, von der er spricht. Es gibt eine Möglichkeit, als Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung waren. Petrus spricht über dieses Ereignis im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, wo er darüber sagt, genau davon spricht, dass sie die Herrlichkeit gesehen haben. Als sie Jesus für einen Augenblick die irdische Gestalt abgelegt hat und diese Herrlichkeit leuchtet, dass sie da bleiben wollen. Spricht Johannes von dieser Herrlichkeit, spricht er von diesem einen Augenblick auf dem Berg der Verklärung, als er sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Nein, mit Sicherheit hat er auch diese Herrlichkeit gesehen und geschaut, aber er sagt, was ihn so die Freude, in ihm so eine Freude ist, dass er sagt, ich will, dass alle diese Freude haben. Wenn ihr alle das seht, was Johannes gesehen hat, dann wird Freude ins Herz kommen. Und was hat er gesehen? Er sagt, was ist diese Herrlichkeit? Diese Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Diese Herrlichkeit ist zuerst mal als einem Eingeborenen vom Vater, zweitens voller Gnade und Wahrheit. Das ist die Herrlichkeit, von der Johannes spricht. Wir haben diese Herrlichkeit gesehen. Das Wort wurde Fleisch, damit wir was sehen? Den Vater. Damit wir in Jesus Christus den ewigen Gott, den Vater erkennen können. Als Jesus, Kapitel 14 ist es, die Jünger ausrichtete auf das, was kommt und sagt, wohin ihn geht. Und dann sagt Philippus, Jesus, zeig uns den Vater. Und was antwortet Jesus? So lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt? Weißt du immer noch nicht, wer ich bin? Jesus ist die Herrlichkeit des Vaters. Jesus ist die Verkörperung des Vaters. Jesus ist der menschgewordene Vater. Der ewige Gott, er sagt, so lange lebe ich bei euch, so lange gehe ich mit euch. Hast du mich immer noch nicht erkannt? Hast du nicht begriffen, wer ich bin? Und wie sagst du zu mir, zeige uns den Vater? Die Fleischwerdung ist die, Gott wird Mensch, Gott nimmt ein irdisches Zelt an, er nimmt sich eine irdische Gestalt an, um sich uns zu offenbaren und seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Vaters zu zeigen. Wie? Er wird ein eingeborener Mensch. Was hier heißt, eingeborenen vom Vater. Darüber wurde viel geredet, was das Wort bedeutet, eingeboren. Monogenes im Griechischen bedeutet einzig in seiner Art, einzig geboren oder einzigartig. Jesus ist ein Mensch. Also bei der Geburt Jesu passierte etwas Einzigartiges, etwas absolut Außergewöhnliches, etwas Einzigartiges. Jesus wurde auf eine einzigartige Art und Weise gezeugt, nämlich durch den Geist des Vaters. Nicht von Mensch gezeugt, von Gott gezeugt. Diese Einzigartigkeit ist, Gott wird Mensch. Jesus vom Vater gezeugt durch den Heiligen Geist. Das ist eine einzigartige Art und Weise der Zeugung. Zum anderen aber kann das auch genauso bedeuten, einzigartig in seiner Stellung, einzigartig in seinem Wesen, einzigartig in seiner Natur. Er ist auf jeder erdenklichen Art und Weise einzigartig. Und das Einzigartige, das vorher noch nie da war, ist das, dass der Vater sich im Sohn offenbart, indem der Vater dem Sohn einen Leib bereitet. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. In dieser Art und Weise offenbart sich der Vater. Wenn wir die Herrlichkeit, wenn wir Jesus sehen, sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Geht mit mir in Kolosserbrief, Kapitel 1. Kolosserbrief, Kapitel 1. Paulus ist fasziniert von dieser Wahrheit. Er schreibt ab Vers 15, Kolosserbrief, Kapitel 1, ab Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Thronen oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen worden und er ist vor allem und alles besteht durch ihn und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Es gefiel der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen. Das wiederholt in Kapitel 2, ich lese Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Das ist das Einzigartige. Nur nebenbei, nur im Hebräerbrief, Kapitel 11, als der Hebräerbrief über Abraham spricht und dass er seinen Sohn geopfert hat. Und dann ist eine interessante Formulierung, dass der Hebräerbrief schreibt, dass der Abraham seinen einzig geborenen Sohn, eingeborenen, das ist das gleiche griechische Wort auch hier, gab, denn er wusste, Gott macht Tote lebendig. Und wir wissen ja aber, dass Abraham doch vorher schon einen anderen Sohn hatte. So, wie könnte Abraham seinen einzig geborenen Sohn gegeben haben, wenn er vorher in Ismael hatte? Aber der Hebräerbriefschreiber benutzt das gleiche Wort, was wir hier haben. Warum? Weil Isaac auf eine einzigartige Art und Weise geboren wurde. Wie? Nicht durchs Fleisch gezeugt. Der ja ein Bild und ein Vorschatten auf Christus ist. Aber in dieser Art und Weise, das heißt auf seine einzigartige Art und Weise, nicht nur vom Wesen, auch von der Stellung, vom Erbe, von allem. Jesus Christus ist, in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Jesus Christus ist Gott. Gott wird Mensch. Geht mir mit mir zurück, also ins Johannesevangelium. Also das Herrliche, das, was an Weihnachten ist, das ewige Wort, der ewige Gott, der Schöpfergott, wird Mensch. Nimmt die gleiche Gestalt an und wird Mensch. Warum? Damit wir seine Herrlichkeit anschauen. Und diese Herrlichkeit ist, damit wir den Vater sehen. Und jetzt ist wichtig, was sollen wir sehen? Was will der Vater uns offenbaren? Was will das der Vater, was will der Vater, der ewige Gott, dass wir über ihn wissen? Was will, dass wir ihn sehen? Wie sollen wir ihn sehen? Wie sollen wir Gott sehen? Als einen bärtigen Mann, den niemand geschaut hat, der irgendwo mal kommt, entweder ein Alphasöhne ist oder die Bösen bestraft, den Guten bedient? Ist das das Bild von dem ewigen Gott, dem bärtigen Mann? Wie will der Vater sich offenbaren? Hier heißt es, voller Gnade und Wahrheit. Das ist Weihnachten. Gott offenbart sich im Sohn und er sagt, ich will euch zeigen, wie ich bin. Ich bin voller Gnade und Wahrheit. Als Mose dieses große Verlangen hatte, Gott zu schauen, in 2. Mose Kapitel 33 und 34, sagt Mose zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Könnt ihr euch erinnern an diese Begebenheit? Dass Gott sagt, okay, ich lass all meine Güte, all meine Gnade an dir vorübergehen. Dann stellt Gott doch Mose in die Felsspalte, geht an ihm vorüber und dann darf Mose einen Blick drauf werfen. Und dann, wisst ihr, was da steht? Und dann ging der Herr vorüber und rief aus, gnädig und barmherzig ist Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Gott offenbart sich, Mose sagt, Gott, ich will deine Herrlichkeit schauen. Ich will dich sehen. Dann sagt Gott, du kannst mich nicht sehen, Mose, ohne zu sterben, aber ich zeig dir dich mir, ich zeig dich mich auf eine Art und Weise, dass du mich sehen kannst und leben kannst. Und diese eine Art und Weise, wie man Gott sehen kann, wie man die Herrlichkeit Gottes schauen kann, ist nur, indem man ihn sieht in Gnade und in der Wahrheit. In seiner Gnade und nur da kann man Gott schauen. Sonst kann man eben Gott nicht schauen. In dieser Art und Weise, liebe Geschwister, das ist die Botschaft. Das ist, wie Gott von Anfang an sich immer offenbaren wollte, sich zu erkennen geben wollte, dass er ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Aber wisst ihr was? Die Menschen sehen nicht. Sie erkennen nicht als einen gnädigen, barmherzigen Gott. Sie sehen es als Miesmacher, als einen der Bestrafer, als einen der Nichtgönner, als einen der Verurteiler, der Mörder, der alles das Böse zulässt. So sehen Menschen Gott. Sie sehen nicht in ihm die Gnade. Sie sehen nicht den gnädigen Gott. Also, was macht Gott, um seine Gnade größer zu machen? Er offenbart den Menschen ihre Vergehen. Er offenbart ihre Schuld. Er zeigt ihr Unvermögen. Warum? Um die Gnade umso mächtiger zu machen. Um die Gnade umso größer zu machen. Um damit sie erkennen, warum sie ihn doch brauchen, dass er doch eigentlich ein gnädiger Gott ist. Die Botschaft ist doch von Anfang, Jona kennt ihr? Was wusste Jona von Anfang an? Als er rebellierte, auf dem Berg saß, Kapitel 4, und Jona sagte, darum floh ich doch nach Nineveh. Nicht nach Nineveh. Darum floh ich doch nach Tarsis. Ja. Weil ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn großen Gnade und Güte. Ich weiß, das bist du. Psalm 86, Joel. Geht die Propheten durch. Wir gehen. Das ganze Alte Testament offenbart genau das. Ich bin ein gnädiger und barmherziger Gott. Darum betet dir David so herrliche Psalme, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Aber Gott sagt zu seinem Volk, aber ihr habt meine Wege nicht erkannt. Darum kommt ihr nicht in meine Ruhe. Was bedeutet die Wege nicht erkannt? Die Wege in der Wüste, die Steine? Sie haben in all dem die Gnade Gottes nicht erkannt. Sie haben die Gnade Gottes nicht gesehen, die Herrlichkeit des Vaters nicht gesehen. Und diese Herrlichkeit des Vaters ist die Wahrheit, die Gnade und die Wahrheit. Vers 15 heißt es, Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist von mir gewesen. Manche schreiben geworden, ist ein bisschen irritierend. Deswegen ist die bessere Übersetzung es gewesen, denn er war eher als ich. Johannes hat Zeugnis gegeben, der jetzt kommt, der zwar nach mir zeitlich kommt, aber selbst wenn er nach mir zeitlich kommt, das heißt, nachdem Johannes geboren war, seinen Dienst getan hatte, kam Jesus, sagt er, obwohl er zeitlich nach mir seinen Dienst angefangen hat, existiert er schon vor mir, denn er war vor mir, das heißt, er ist Gott. Johannes der Täufer gibt dieses Zeugnis, dieses Wort, das Fleisch wird, ist Gott. Und jetzt schaut mal Vers 16. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das ist der Grund der Freude. Das ist Weihnachten. Das ist, was wir letztendlich feiern. Das ist die Bedeutung. Dass wir haben aus dieser Fülle, denn in ihm wohnte die ganze Fülle Gottes lebhaftig. Und jetzt sagt Johannes auch, und wir haben alle aus dieser Fülle empfangen. Und wisst ihr, was diese Fülle ist? Es ist Gnade um Gnade. Es ist die Gnade um Gnade, das ist die Fülle. Die Fülle Gottes ist eine überströmende, überfließende Gnade. Nicht Werkegerechtigkeit, nicht Verdienst, nicht ich muss das ja brav sein, dann kann mich Gott belohnen. Oder Gott belohnt mich nur dann, wenn ich brav war. Wenn ich nicht brav war, kriege ich kein Geschenk von ihm. Gott beschenkt uns sein größtes Geschenk aus Gnade. Das heißt, ein unverdientes Geschenk, das ist biblische Theologie. Und das ist eine herrliche Umschreibung, die Fülle. Und dann sagt er, alle empfangen, Gnade um Gnade. Die Konstruktion ist hier interessant. Am besten beschreibt man es so, nie endende Gnade. Oder standet ihr schon mal am Strand, an Meer, wo immer wieder Wellen kamen? Das heißt, es kommt eine Welle und bevor sie ausläuft, kommt schon die nächste, richtig? Und die überlappt die erste und bevor die zweite ausläuft, kommt die nächste. Aber die erste habe ich noch nie gesehen, also von daher, ich weiß nicht, ob das die erste war. Die war schon immer da irgendwie, die Welle. Das heißt, die Wellen kommen und die überlappen sich ständig, ständig. Sie ergänzen, nicht ergänzen sich, sie lösen sich ab. Das heißt, in dem Moment, wo die eine Gnade vorbei ist, wisst ihr, was dann kommt? Die nächste. Und wenn die eine Gnade vorbei ist, was kommt? Die nächste. Und es hört nicht auf. Gott sagt, ich bin ein Gott, dessen Gnade nie aufhört. Wie oft brauchen wir die Gnade Gottes? Wie viele Geschenke brauchen wir denn? Und er sagt, meine Gnade hört niemals auf. Aus dieser Fülle Gottes empfangen wir, aus einer Gnade, die nie endet, für jede Sünde, für jede Tat, für jede Ungerechtigkeit, für mein ganzes Leben und nicht nur am 24 oder die letzten Tage an Weihnachten, wo ich mal schlecht war. Seine Gnade genügt für mein komplettes Leben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist Weihnachten, die biblische Theologie von Weihnachten. Gott sagt, ich will, dass du weißt, wie ich bin, dass du dich von mir nicht fürchtest. Ich will, dass dein Herz voller Freude wird. Ich werde dich beschenken. Und zwar, weißt du was? Mit einer nie endenden Gnade. Das ist Weihnachten. Damit das möglich ist, wurde Gott Mensch. Und damit beginnt die Erfüllung hier mit Weihnachten, beginnt mit der Menschwerdung und endet am Kreuz. Aber die Grundlage ist hier. Ich will euch das so aufs Herz legen. Ich will das nochmals mit meinen begrenzten Worten euch versuchen, deutlich und groß zu machen, was Weihnachten letztendlich bedeutet. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gnade und Wahrheit ist in Jesus Christus geworden. Freunde, wo wurde die Wahrheit nicht offenbart? Was steht hier? Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gnade und Wahrheit in Jesus Christus. Wir verstehen oft diesen Vers so. Gnade, ja, aber da müssen wir auch noch die Wahrheit sagen, richtig? Wir dürfen die Wahrheit nicht verschweigen auf Kosten der Gnade. Ist richtig, aber das ist nicht der Schwerpunkt, was Johannes hier meint. Das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Ich will es so formulieren. Was ist denn die Wahrheit? Willst du wissen, was die Wahrheit über Gott, den Vater, ist? Voller Gnade. Die Wahrheit, die Jesus Christus offenbart, ist nicht im Gesetz zu finden. Die ist in Christus zu finden. Gott offenbart dir den Weg. Er sagt, du siehst mich wo? In Christus. Du wirst mich in Christus erkennen. Wir erkennen Gott, den Vater, und die Wahrheit über ihn in Christus Jesus. Denn da ist diese Wahrheit offenbar geworden. Darum sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Willst du wissen, auf welchem Weg du zu Gott kommen kannst und seine Herrlichkeit schauen kannst? Willst du wissen, was wahr ist, wie du Gott begegnen kannst? Christus. Das ist die Wahrheit über Gott. Das ist die Wahrheit über Gott. Er ist ein gnädiger Gott und ein barmherziger Gott. Und zwar in Christus hat er all seine Gnade in Christus ausgegossen, in einer Fülle, in einer überströmenden Fülle, dass jeder von diesem Geschenk haben kann, dass jeder dadurch beschenkt werden kann. Er hat sich ausgegossen in Christus Jesus. Wie könnte ich das erklären? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht mit menschlichen Worten. Wisst ihr warum? Denn die Welt sieht das nicht. Sie kann es auch nicht sehen. Es braucht Augen. Und darum, das Wort war das Licht. Es ist gekommen, um uns zu erleuchten, damit wir den Vater sehen können. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, wenn du wissen willst, wie der himmlische Vater ist, ich lese dir Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, er hat ihn bekannt gemacht. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, geh zu Jesus. Und wenn du Jesus siehst, siehst du den Vater. Und was siehst du in Jesus? Er stirbt für dich. Er liebt dich so sehr, dass er für deine Schuld am Kreuz stirbt. Das ist der Vater. So ist der Vater. Da offenbart sich der Vater. Und nur da. Darf ich dich persönlich fragen, siehst du die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu? Wenn du Jesus siehst, siehst du die Herrlichkeit Gottes. Und die letzte Frage ist, Herr, erfreut das dich das Herz? Ist das dann die Freude oder all das, was wir für Weihnachten halten oder der Weihnachtsmann? Mein Weihnachtsmann ist ein anderer. Und ich vermute, der hat keinen weißen Bart. Weiße Haare hat er. Ich möchte beten. Und dich verherrlichen, loben und preisen, Jesus Christus, dass du dich uns offenbart hast, dass du uns den Vater offenbart hast, dass wir in dir den Vater sehen dürfen, und zwar in einer Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, einer überströmenden Gnade. Mir fehlen die eigenen Worte, weil die Worte, die ich gelesen habe, zu perfekt sind. So muss ich mich sie bedienen, aber sie sind gut genug, dich zu verherrlichen, dich zu loben, dich zu preisen dafür, für dieses köstlichste, herrlichste, schönste Geschenk. Und ich bitte dich, Jesus, jeder, der dieses sehen kann, jeder, der das riechen kann, der dieses Wort schmecken kann, Herr, lass ihn an diese herrliche Freude erinnert sein. Amen.